نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Wir machen weiter mit der Lektion 89, سورة الأعراف ab Vers 32. Und zwar haben wir letztes Mal darüber gesprochen, dass die Araber der Jahiliyyah einer ihrer verschiedenen Rituale, die überhaupt nichts mit dem zu tun hatten, was Allah herabgesandt hatte und nichts mit dem originalen Din von Ibrahim a.s. zu tun hatten, zu diesen Ritualen gehörte, dass sie sich, wenn sie Tawaf machten, sprich bei Hajj oder Umrah, sich entblößten und sagten, dass wir können nicht in den Kleidern, in denen wir gesündigt haben, auch Tawaf machen. Das war ihre, ja, diese Beschönigung ihrer Tat eben, von dieser unglaublichen Tat, dass sie sich bei einer religiösen Tat, also nicht nur, ansonsten ist das ja auch schon schlimm, sich ganz zu entblößen, aber auch noch bei einer religiösen Tat, bei dem Tawaf selber, sich zu entblößen und das auch noch gut zu heißen, weil man ja sich von den sündigen Kleidern entfernen möchte. Darüber haben wir letztes Mal gelesen. Und dass sie das eben für unangemessen eben sogar hielten, sich mit diesen Kleidern zum Tawaf zu begeben. Ausgenommen davon waren bestimmte Menschen von den Quraysh, die auch Hums genannt wurden. Darüber haben wir auch schon früher gelesen. Jetzt in den folgenden Ayat wird das abgelehnt, diese Denkweise, diese Anmaßung, dass man sich dieses Recht nimmt und Dinge für halal oder für haram eben erklärt, sich in der Gesetzgebung Allahs einmischt und sich zwischen Allah und die Menschen stellt quasi und sagt, hört auf mich, ich sage euch, was haram ist, ich sage euch, was halal ist. Das ist ein Recht, was nur Allah alleine gebührt. Und Allah fragt, Allah sagt, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. Sprich, wer hat den Schmuck Allahs verboten? Zina, زِينَةَ اللَّهِ, Schmuck Allahs. Und mit Zina ist hier einerseits natürlich die Kleidung gemeint. Das haben wir ja schon besprochen, dass hier die Kleidung auch symbolisiert wurde oder beschrieben wurde als Zina, ein Schmuck, weil die Kleidung eben den Menschen schmückt. Aber die Ulama sagen auch, dass mit Zina hier auch andere Dinge gemeint sind, die zum Leben gehören, die zum Schmuck benutzt werden oder auch einfach zum Gebrauch geschaffen worden sind von Allah und die eben, wie es auch weiterhin heißt, التي أخرج لعباده, die Allah für die Diener hervorgebracht hat. Mit Akhraja, hervorgebracht, ist gemeint, die Allah für die Menschen erschaffen hat. Also wer hat dieses Recht, wer hat sich das wer maßt sich das an, dass er den Schmuck Allahs, mit Schmuck Allahs nochmal, die Kleidung und die anderen Dinge, die er zum Gebrauch und auch zum Schmuck geschaffen hat, wer will die für haram erklären? Wo Allah sie doch für halal erklärt hat. Und er hat sie euch gegeben als eine Gnade, als eine Versorgung und ihr sollt sie dementsprechend auch benutzen. Und genauso, wer hat für haram erklärt, وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ, und wer hat die guten oder auch reinen Dinge von der Versorgung für haram erklärt. Ja, und das ist auch in der Anspielung, wie wir letztes Mal auch gelernt hatten, die verschiedenen Dinge, die in der Jahiliyyah auch für haram erklärt wurden, von Nahrungsmitteln, von bestimmten Dingen, die eben nicht gegessen werden sollten. All diese leeren, auf nichts basierenden Rituale haben wir letztes Mal schon besprochen. Wer, und diese Frage hier, من حرم زينة الله, ist im Sinne von Inkar gestellt, eine Frage, die negieren und ablehnen soll. Also wer kann das machen? Ja, wer hat das gemacht? Wenn wir zum Beispiel zu Hause schimpfen mit den Kindern und sagen, wer hat das gemacht, dann wollen wir nicht unbedingt die Frage wirklich beantwortet haben, dass wer hat das jetzt wirklich gemacht, wir wissen das meistens schon, sondern damit wollen wir unsere Ablehnung zeigen, dass, ja, wer hat es gewagt, so etwas zu tun? Ja, in dem Sinne auch, natürlich nicht komplett übertragen, aber in dem Sinne ist das auch eine Frage hier, die gestellt wird, um Inkar, um Ablehnung zu zeigen. Gegenüber dem, was die Araber der Jahiliyyah sich eben, sich trauten zu tun, diesen Wagemut, den sie eben hatten, sich in die Gesetzgebung Allahs einzumischen. Allah hat es erschaffen, Allah hat die Dinge weit gemacht, also es sind viele Dinge da, der Rahmen, in dem man sich bewegen kann, ist unglaublich weit, die Gnaden Allahs sind unglaublich viele und das ist etwas, was den Menschen dankbar machen soll, er soll es benutzen, er soll dankbar dafür sein, dass er es benutzen darf und jetzt kommt jemand und erklärt davon einige Dinge, die gut sind, die rein sind, die von keiner schlechter Natur sind, für haram. Ja, und das ist etwas, was ja eben hier abgelehnt wird. Allah hat es erschaffen, Allah hat es euch gegeben. Wer kann es denn für haram erklären? Ja, ob das jetzt die Kleidung tragen beim Tawaf ist oder bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Fleischarten, sagen manche auch, die bei den Quraysh, manche auch nur während der Hadsch verboten werden, waren. Oder auch eben, dass heute speist nur der, den wir speisen, wie die Quraysh sagten, wenn die Leute für Hadsch und so weiter kamen. All das wird hier abgelehnt. Ja, macht nicht etwas, was halal ist, was da ist, was benutzt werden darf, erklärt das nicht für haram. Ja, er hat alles für euch erschaffen, was auf der Erde ist, mit ein paar Ausnahmen, die klar ersichtlich sind, die eben zu den Haram-Dingen, verbotenen Dingen gehören. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ طَيِّب, das Wort hatten wir schon einige Male, hier im Sinne von halal und was eben nicht unrein ist. طَيِّب ist eben rein, gut und rein sein, also was an sich gut und rein ist und auch im Erwerb gut und rein war. Also wenn etwas zum Beispiel ein Nahrungsmittel gut ist, rein ist, aber die Art und Weise, wie du es bekommen hast, ist haram, dann ist es auch nicht mehr tayyib. Ja, also in dem Wort tayyib ist die Bedeutung von halal quasi enthalten. Und Gottesfurcht ist eben, dass man nicht, wie wir letztes Mal ja auch schon gelernt haben, Taqwa, Gottesfurcht, Frömmigkeit ist nicht, dass man die schönen Dinge lässt, ja, weil man will ja mit der Dunja nichts zu tun haben, deswegen zieht man nur Fetzen an und schöne Kleidung hat nichts mit einem zu tun und gute und reine Nahrung hat nichts mit einem zu tun, weil das ist ja alles Dunja. Nein, dem ist nicht so, sondern von Taqwa ist eben, und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass man in all diesen Dingen, im Gebrauch dieser Dinge, sich an Allahs Gebote hält. Ja, dass man die Gebote Allahs nicht übertritt, weder gebraucht man das, was verboten ist, noch verschwendet man das, was erlaubt ist, was gut ist, in all diesen Dingen eben sich vor den Verboten schützen, die Gebote halten, das ist ein Zeichen von Taqwa und nicht komplettes Ablehnen dieser Gnaden Allahs, die er uns nun mal gegeben hat. Ja, und das nochmal, das Thema hatten wir jetzt schon so oft, dass gerade immer wieder im Kontext der Jahiliyyah-Araber eben, dass sie eben Dinge für haram erklärten. Ja, und ich habe immer wieder gesagt, heute ist das ja genau umgekehrt. Den Fehler, der heute eher verbreitet ist, die Anmaßung, die heute eher verbreitet ist, dass alles für halal erklärt wird, dass auf haram nicht mehr geachtet wird. Ja, und das eine wie das andere, beides ist nicht in Ordnung. Die Gebote Allahs müssen so genommen werden, die Erlaubnisse und auch Verbote müssen so genommen werden, wie sie von Allah eben gegeben sind. Deswegen auch das Wort Haram und das Wort Halal, das sind sehr, sehr gewichtige und große Worte. Und so kennt man das auch von den Gelehrten, die Wissen haben und eben um die Gewichtigkeit dieser Worte auch wissen, dass sie diese Worte auch sehr, sehr sparsam gebrauchen. Ja, dort, wo es wirklich ganz, ganz eindeutig ist, dass etwas eben haram oder halal ist, weil sie alle dann nämlich Angst haben und fürchten, dass sie sich eben dieser Schuld, diese Schuld zu Lasten ziehen, dass sie eben etwas für haram, halal erklären, was vielleicht nicht 100% so ist. Ja, deswegen werdet ihr oft bei Ulama hören, dass sie dann sagen, yajuz, es ist erlaubt, oder la yajuz, es ist nicht erlaubt. Ja, aber das Wort haram und das Wort halal, das, ja, und witzigerweise bei den Menschen, die relativ wenig Wissen haben, die werfen oft mit den Wörtern haram und halal nur so um sich. Ja, und daran kann man dann vielleicht schon ablesen, dass da vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Muss nicht sein, natürlich, aber kann eben auch zu einer Gefahr führen. Allah sagt über diese Gnaden, die er uns gegeben hat, die Tayyibat, die guten und reinen Dinge, die Zina, ist schon so ein schönes Wort, der Schmuck des Lebens, ja, den er uns gegeben hat. Qul hiya lilladina amanu fil hayati dunya. Sag, diese Dinge, hier ist hier gebraucht für all das, was vorhin erwähnt wurde. Ja, hier, sie, diese Dinge, sind im diesseitigen Leben für diejenigen, die glauben. Für diejenigen, die glauben. Und am Tag der Auferstehung, khalisatan yawm al-qiyama, wird es ausschließlich und nur ihnen, also den Gläubigen, am Tag der Auferstehung vorbehalten sein. Hier ist eine der schwierigeren Formulierungen des Koran, wo viel Raum gelassen ist für Interpretationen. Die werde ich euch jetzt auch nennen. Die erste Interpretation, die habe ich euch jetzt mit der Übersetzung schon quasi mitgeteilt, dass die Bedeutung eben von dieser Aya ist, von dieser Teil der Aya ist, dass in diesem Leben haben nur auf diese Gnaden Recht, also wirklich Recht, dass sie das rein und unvermischt wirklich als eine Gnade Allahs nehmen dürfen, diejenigen, die gläubig sind. Und am Tag der Auferstehung wird es ausschließlich nur noch für die Gläubigen da sein, nämlich was? Die Gnaden, die Freuden, die reinen Dinge, die guten Dinge. Und diejenigen, die eben Leugner waren, werden dann am Tag der Auferstehung gar keinen Anteil mehr daran haben. Ja, das ist das eine. Warum werden sie keinen Anteil mehr daran haben? Warum werden diejenigen, die verleugnet haben, an jenem Tage keinen Anteil mehr an den Gnaden haben? Weil sie dann in der Strafe Allahs sich aufhalten werden. Und dort sind keine Gnaden. Ja? Also, in Dunya, in diesem Leben, ist es für die Gläubigen. Und jetzt könnt ihr euch so vorstellen, wie im Deutschen, wenn wir Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen machen. Ja? Klammer auf, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und auch die Mushrikin und auch die Kuffar können das in dieser Welt nutzen. Die Gnaden Allahs. Aber, jetzt Klammer zu und dann, aber am Tag der Auferstehung wird es ausschließlich und nur für die Gläubigen sein. Das ist die eine Lesung dieser Aya. Hier in Dunya ist es für die Gläubigen, aber, ja, die anderen haben auch Anteil daran, auch sie essen und trinken und nutzen all die Gnaden, aber am Tag der Auferstehung wird es ausschließlich für die Gläubigen sein. Andere haben es auch interpretiert, diese Formulierung hier, خَالِسَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dass diejenigen, die in dieser Welt die Gnaden Allahs nutzen, um dann Allah ungehorsam zu sein. Ja, der Leugner isst und trinkt ja auch und benutzt den Schmuck auf dieser Erde, legt sich diesen Schmuck an, zieht Kleidung an, isst Dinge und so weiter. Aber er nutzt diese Dinge, um dann Allah ungehorsam zu sein. Um dann Allah ungehorsam zu sein. Er stärkt sich mit der Nahrung, die Allah ihm gegeben hat und ist dann Allah gegenüber ungehorsam. Ja? Und dann ist damit gemeint, oder diese eine Interpretation sagt, dass er nutzt diese Dinge in der Ma'asiyah von Allah, um Allah ungehorsam zu sein. Für diesen sind diese Dinge in dieser Welt gar nicht mubah. Die sind gar nicht erlaubt für ihn. Was heißt das? Dass er wird nach diesen Gnaden am Tag der Auferstehung befragt werden und bestraft werden. Wieso hast du das benutzt? Nicht in dem Sinne, wieso hast du das benutzt, aber wo ist der Dank dafür, dass du dies benutzen durftest? Also das wird quasi diese Gnade, die er in dieser Welt als eine Gnade empfindet, wird sich gegen ihn wenden am Tag der Auferstehung. Sprich, es war gar nicht so eine Gnade, es war eigentlich eher eine Prüfung, die jetzt also eine Bestrafung hinter sich herzieht, weil er dieser Gnade keinen Dank, keinen Glauben hat folgen lassen. Ja, also dann heißt Khalisatan, in dieser Interpretation würde das heißen, dass für die, die das für ungehorsam benutzen, diese Gnaden von Allah, essen, trinken und so weiter, für die sind diese Gnaden gar nicht rein, ja, sondern für diese sind sie gar nicht erlaubt, nicht rein, nicht für sie da, wirklich, ja, sondern sie werden danach befragt werden. Und mit Befragung ist hier eben die Bestrafung gemeint. Verfolgt werden, sie werden deswegen verfolgt werden. Andere haben auch Khalisatan interpretiert als, dass diese Dinge werden, die hier auch schon gut und rein sind, ja, aber diese werden am Tag der Auferstehung eine vollkommene Stufe von Reinheit eben erreichen und komplett ohne irgendein Beigemisch oder eine Verschmutzung sein, vollkommen rein sein, eben für die Gläubigen. Ja, und das ist auch natürlich etwas, was uns sehr zusagt, denn in dieser Welt ist vieles, in unserer Zeit vielleicht sogar mehr als in anderen Zeiten, nicht mehr so, wie es sein sollte, was die Reinheit angeht, die Güte angeht, von Nahrungsmitteln oder von anderen Dingen. Verschmutzung ist ein Thema, Vermischung ist ein Thema. Fassad verbreitet sich aus, wegen dem, was die Menschen erworben haben. Und am Tag der Auferstehung wird das eben nicht mehr so sein. Ja, ihr seht also, bei diesen verschiedenen Interpretationen geht es darum, dieses Khalisatan einzuordnen, was damit genau gemeint ist. Ja, und Allah weiß am besten, die verbreiteteste Interpretation ist wohl die, dass hier sind diese Gnaden für die Gläubigen, aber auch die Ungläubigen haben daran Anteil und am Tag der Auferstehung wird es ausschließlich für die Gläubigen da sein. Und das ist ja wirklich auch so wie uns das Paradies eben beschrieben wird, die Gnade Allahs beschrieben wird, dass das genauso auch sein wird. Ja, und dann auch natürlich in Dunya, in dieser Welt, egal wie gut und schön etwas ist, wie schmückend etwas ist, es muss trotzdem mit Mühe erworben werden und mit Mühe auch behalten werden. Ja, es muss beschützt werden, instand gehalten werden, all diese Dinge, ja. Aber am Tag der Auferstehung wird das frei davon sein. Das ist auch eine mögliche Lesung von Charis, dass am Tag der Auferstehung werden all diese Gnaden ohne den Beigemisch von Mühe oder Opfer dafür oder Härte dafür, die man ertragen musste, ohne diese Beigemisch wird es rein ausschließlich nur eine Gnade sein. Ja, das ist auch, und das ist auch wahr, soweit wir, so wie uns beigebracht wurde, wie das Leben und die Gnaden des Paradieses für uns beschrieben wurden. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. So legen wir die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. Und solche Arten von Versen oder Ayat, wenn die so enden, das sollte in uns auch immer so eine Welle von Dankbarkeit auslösen, dass wirklich so legt Allah die Ayat in Deutlichkeit im Einzelnen, detailliert, mit Beispielen angereichert, legt er uns für uns dar, damit wir eben das verstehen, was Allah uns wirklich sagt. Ja, also man muss jetzt nicht jahrelang studieren oder ja komplizierte wie sagt man Lexika wälzen, damit man irgendwie versteht, was meint denn der Koran um Gottes Willen? Ja, auf einem bestimmten Niveau kann man das auch machen, aber der Koran als einfache Botschaft ist für jeder Mann, jede Frau eine Botschaft, die er verstehen kann. Allah hat es klar dargelegt. Und Allah hätte es uns viel, viel schwerer machen können. Ja, das hätte auch eine Prüfung sein können, dass der Koran ein Buch von 7 Rätseln ist und nur die ganz, ganz Cleveren kommen drauf, was da drin steht. Das wäre dann halt die Prüfung gewesen. Ja, Allah hat jedes Recht, das damit uns zu prüfen. Aber Allah hat uns den Weg des Erschließens des Koran leicht gemacht. Ja, also was verstehen wir aus dem, was wir jetzt gerade und auch letztes Mal schon gelesen haben? Halal zu Haram machen ist verboten, genauso auch Haram zu Halal machen. Dann auch, wir hatten ja über die verschiedenen Bedeutungen von Israf gesprochen, diese Verschwendung, diese Maßlosigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erwähnt habe. Halal zu Haram machen ist auch Israf. Ja, also diese Grenzübertretung, diese Maßlosigkeit, die wird eben auch darin ausgedrückt, wenn man eben mit den Geboten Allahs spielt, ja, und sie hin und her wirft, wie sie eben einem selber gerade recht sind. Ja, der Muslim, der Gläubige, der Muttaqi sollte das nutzen, was er darf. Muss er natürlich nicht, aber er darf es. Er sollte sich bewusst sein, dass er das darf. Er sollte meiden, was er nicht darf, also die Gebote achten und in keine Richtung, in ein Extrem übergehen. Ja, weder alles Haram erklären, noch sollte er alles für Halal erklären und sowieso nicht über ohne Wissen reden. Das werden wir heute auch noch besprechen, wie gefährlich das ist. Ja, und wir lernen eben auch aus diesem Ayat, dass diese Suhud, ja, dieses komplette Verlassen, wenn man das Wort Suhud so interpretiert, dieses komplette Zurückziehen vor dem Weltlichen, ja, dieses Mönchstum, ja, was sich in anderen Religionen dann als Mönchstum eben etabliert hat, dieses wird hier, also im Koran, uns gelehrt und geboten, dass das so nicht geben kann. Ja, dass man die Sina, diesen Schmuck eben nutzen darf. Wenn jemand persönlich nicht will, soll er es lassen, aber er soll es nicht für verboten erklären und schon gar nicht als ein Widerspruch zur Frömmigkeit darstellen. Ja, also die Grenzen, die Allah gelegt hat, soll man achten. Wer das nicht akzeptieren will, dann ist das auch eine Art von Ablehnen der Wahrheit. Und darüber werden wir auch, inshallah, die nächsten Ayat noch lesen. Genau, dann haben wir letztes Mal auch über Israf gesprochen. Da hatte ich noch einen Zusatz über Imam Malik, spielen viel mehr dann später ein. Da hatte ich euch ja gesagt, Imam Malik hat jeden Tag ein neues Gewand getragen und das dann später verschenkt oder Sadaqa gegeben. Und dann habe ich jetzt letztens noch dazu gelernt, dass jemand hatte wohl für ihn auch die Verantwortung übernommen, denke mal einer seiner Schüler oder ja, der ihm wohlgesonnen war, dass er für das ganze Jahr jeden Tag ihm ein neues Gewand zur Verfügung stellen würde, für Imam Malik. Ja, und keiner von denen hat das als Israf empfunden. Ja, die Mittel waren da und die Nia war rein. Das war nicht, um sich zu profilieren oder um sich als etwas Besonderes oder als etwas Höheres als andere darzustellen. So wird uns berichtet über Imam Malik. Ja, und über andere auch, Rechtschaffene heißt es auch, dass wenn sie etwas Neues kauften, jetzt geht es um Kleidung gerade, wenn sie was Neues als ein Gewand kauften, dann versuchten sie immer auch ein altes Gewand abzugeben, als Sadaqa, als Geschenk, so dass sie nicht nur Neues immer weiter anhäuften und der Ja, der Besitz immer größer und größer wurde, sondern wenn eine Seite was kam, haben die andere Seite auch versucht, etwas abzugeben. Und das ist eben auch diese, ja, eine schöne, mittige Art, damit umzugehen. Dann, das Hadith wollte ich letztes Mal auch erwähnt haben, kann sein, dass ich auch vielleicht angedeutet habe, dass فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ. Bei Tirmidhi und bei Fatulbari wird das überliefert. Das ist ein Teil von einem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, gewiss Allah liebt es, dass er die Spuren seiner Gnade an seinem Diener sieht. Also wenn Allah dir gegeben hat, dann sollst du das auch zeigen. Aber, was haben wir letztes Mal auch gelernt, dass wer das Gewand des Ruhmes, ja, der Angeberei können wir auch sagen, trägt, der wird dementsprechend bestraft werden. Das habe ich euch letztes Mal erwähnt. Und zwischen diesen zwei Extremen, ja, dieses komplette Lassen und ich bin ja gar nichts und ich will ja gar nichts und sich komplett verleugnen, die Natur, mit der Allah dich eben erschaffen hat, und den komplett sich nur veräußern und nur für die Augen der Menschen zu leben und ja, niederen Beweggründen zu folgen, zwischen diesen zwei Wegen ist die Lehre des Islam. Ja, sogar bei so einer simplen Angelegenheit wie Kleidung anziehen. Ja, selbst da lässt Allah uns nicht allein und ja, warnt uns auch, dass ja, auch in dieser Hinsicht könnt ihr irre gehen. Ja, und das wirklich, wie auch immer wir dankbar sind, wir können nicht dankbar genug sein für die Rechtleitung, die Allah uns zukommen lässt. Qul, jetzt wird uns gesagt, nachdem erstmal abgelehnt wurde, dass nein, es ist nicht so, wie ihr sagt, das ist nicht haram, was ihr dafür haram erklärt habt. Wer will das für haram erklären? Was ist denn dann haram? Ja, was ist denn wirklich von Allah? Qul, innama harrama rabbi al-fawahisha. Gewiss, also sprich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, er soll uns lehren, er soll uns weitergeben, dass mein Herr gewiss nur innama, ja, nur gewiss, harrama hat für haram erklärt, hat verboten, rabbiya, mein Herr, al-fawahisha, die Abscheulichkeiten. So, das Wort fahisha und fawahisha, das kam jetzt schon so oft im Koran. Ich habe es auch schon einige Male erklärt. Ich fasse es trotzdem für euch nochmal zusammen, weil es hier so zentral ist. Ja, Allah hat das verboten. Fawahish sind die Sünden, ja, die abscheulichen Sünden. Manche der Ulama sagen auch, Fawahish sind die Kabira-Sünden. Und besonders die Sünden, in denen eben die Hässlichkeit und die Abscheulichkeit ja, ein großes Maß erreicht. Mit Fahisha wird im Koran auch Ehebruch, Zina, und auch die Homosexualität beschrieben. Das heißt also besonders solche Sünden, die ehrenlos sind, die schamlos sind, die gegen die Schamhaftigkeit gehen, wo man wirklich die Grenzen der Moral vor allem übertreten muss, also Moral im Sinne von Schamhaftigkeit eben auch, ja, also die auch auf niedere Begierden basieren, diese Art von Sünden. Ja, also das ist schon eine bestimmte Farbe von Sünden, die hier eben schon gemeint ist. Abscheulichkeiten, Hässlichkeiten könnte man auch sagen. Gewiss, Allah hat das verboten. Und die Ulama sagen auch, dass hier erwähnt Allah das, Fawahisha, ma zahara minha wa ma batan, was in allen Schara'i, also in allen, in Deutsch muss man sagen Scharias, ja, also in allen Gesetzgebungen von allen Propheten bei allen verboten war. Ja, das sind also Dinge, die sind prinzipiell, ja, was Religion angeht, wann immer sie offenbart wurde, immer schon verboten waren. Kein Prophet hat Fahisha geboten oder gutgeheißen. Das ist etwas, kein Prophet erlaubte jemals. Schlagt die Tora auf, schlagt die Bibel auf. Ich würde sogar behaupten, schlagt sogar irgendein anderes Buch von den Religionen auf, die wir heute als Polytheisten beschreiben würden. Keiner von diesen würde Ehebruch, abscheuliches, moralloses, schamloses als etwas Gutes darstellen, als etwas Gottgewolltes, Gutgeheißenes darstellen. Innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Und zwar, was davon offen ist, zahara heißt, was sich davon zeigt, also was offen ist, offenkundig ist, wa ma batan und was verborgen ist. Also ob öffentlich gemacht oder im Geheimen gemacht, das kann das heißen. Andere sagen auch, Fawahish sind die Kabira, habe ich euch schon gesagt, sowas wie Sinner und so weiter. Und offen heißt das, was mit dem Körper gemacht wird, also mit dem physikalisch gemacht wird, ausgelebt wird. Und Wama Batan heißt die Fawahish, die man mit dem Herzen macht. Und das lasst euch mal durch den Kopf gehen. Man kann Fawahish auch mit dem Herzen machen. Und die Ulama geben als Beispiel, ja, wie zum Beispiel Kibr, Riya, Kibr, Ujub, Riya und Nifaq. Das wären fahisha Taten des Herzens. Möge Allah uns davon fernhalten. Kibr heißt Arroganz, Hochmut. Ujub heißt ja, sowas wie Eitelkeit, von sich selber beeindruckt sein, ja, von sich selber begeistert sein, eitel sein. Riya, Augendienerei, Nifaq, Heuchelei, das sind alles euch bekannte Wörter. Das wäre fawahisha Taten des Herzens. Also ob offen oder geheim, ob veräußerlicht getan, also physikalisch getan oder im Herzen nur, das hat Allah für haram erklärt. Und zwar immer schon und überall schon. Möge Allah uns davon fernhalten. Was hat er noch für haram erklärt? Wal ithma wal baghya bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Und auch die Sünde, al ithma. Bei ithm, das Wort haben wir schon so oft gehabt, das ist die Sünde. Ich habe euch auch schon oft erklärt, das ist die mutwillige Sünde. Also wo man schon weiß, ja, und extra aber trotzdem so macht, im Gegensatz zu Khati'a zum Beispiel. Ja, und bei Ithm sagen auch manche der Gelehrten, dass Ithm ist die Sünde, die gegen das Recht Allahs geht. Also wo man Allah ein Recht nimmt und die eine Strafe erforderlich macht. Ja, also eine solche Sünde, die eine Strafe nach sich zieht. Jetzt sagt ihr ja, jede Sünde zieht doch eine Strafe nach sich. Ja, aber es gibt ja auch kleinere Vergehen. Ja, die zum Beispiel direkt mit einer anderen guten Tat direkt schon reingewaschen werden. Ja, oder die man aus Vergesslichkeit gemacht hat oder so. Ja, das ist dann eben eine andere Liga von Sünden, könnte man sagen. Ithm ist eben das, was gegen Allahs Haq geht und eine Uruba, ein etwas nach sich zieht. Und Baghi heißt auch Grenzen übertreten. Deswegen hier übersetzt auch als Gewalttätigkeit. Bireir al-Haq, und zwar ohne Recht. Wie zum Beispiel, dass man jemanden ermordet oder gegen jemanden rebelliert, der zum Beispiel eine Autorität über dich hat. Ja, das wäre alles Baghi. Und Baghi haben eben deswegen auch die Ulama, manche der Ulama, als die Sünden oder Übertretung eingeordnet, die gegen das Recht der Menschen geht. Ja, ob das in ihrem Blut, ihrer Ehre, ihrem Besitz ist, irgendwie das Recht eines Menschen zu mindern oder zu nehmen, wäre Al-Baghi bi ghayri al-Haq. All das hat Allah verboten, und zwar immer schon. Und auch in dieser Scharia, das ist, wovor ihr euch fernhalten solltet. Ja? Und jetzt nochmal im Kontext der Jahiliyyah-Araber, das waren zum Beispiel Dinge, die sie fast tagtäglich taten. Ja, das Recht anderer Menschen nehmen, durch die Plündereien, durch die Karawanenausraubereien, durch das gegenseitige Kriege führen und ausbeuten und so weiter und so fort. Und Ithm, das Recht Allahs, weil sie ihm Teilhaber beigesellten, weil sie ihm Sachen andichteten, die er nicht gesagt oder geboten hatte. Das sind Dinge, die Allah für haram erklärt hat. Das sind die Grundprinzipien. Und das ist ja wieder das. Das ist auch für uns so relevant, dass wir oft uns an Dingen festhalten, aufhalten, die wir für komplett jetzt als Religionszentrum erklären. Ja, darum geht es. Wer macht das nicht? Und wir führen dann so eine Strichliste. Ja, und wir sind ja die Frömmsten, weil wir das machen. Und jeder, der das nicht verstanden hat, ist ja fast schon gar kein Muslim mehr. Und dies und das. Komplett extrem nehmen wir irgendeinen eine Nebensächlichkeit, und die gibt es nun mal auch in der Religion. Es gibt Dinge, die sind nebensächlicher, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, als viele andere Dinge, die Säulen der Religion sind. Und andererseits aber, während wir uns um diese sekundären Dinge kümmern, verstoßen wir auf gewalttätigste Art gegen Grundprinzipien, die Allah in allen Scharia, die er je offenbart hat, immer schon für verboten erklärt hat. Ja, das Recht der Menschen nehmen zum Beispiel. Al-Baghi. Wer ist davon frei? Und es wird ja immer schlimmer. Dieses Baghi, dieses Gewalttätigsein, das Recht nehmen gegen andere Menschen. Bi ghayri al-Haq, ohne Recht, ohne dass du das irgendwie gesetzlich dazu erlaubt wärst. Islamisch gesetzlich, dass du das Recht dazu hättest, wie Qisas zum Beispiel, ja, dass man die Blutschuld hat und so weiter, jetzt innerhalb eines islamischen Gesetzes, wäre das ja zum Beispiel legitim. Ja, und das ist eben dieses richtige Maß finden. das richtige Maß finden und sich nicht in irgendeiner Blase befinden, sich selber zusammengebaut von einem Bild, das man von sich selber hat. Das ist eben, ja, dafür, das ist der, was der Koran jetzt gerade mit uns macht. Ja, dieses Aufwecken aus den falschen Bewertungen. Ja, innama harrama, genau, wa an tushriku, und dass ihr Schirk macht billahi, mit Allah, also ihr ihm etwas beigesellt, ma lam yunazil bihi sultana, mit dem, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat. So, damit ist natürlich nicht gemeint, dass ihr könnt ruhig Schirk machen mit dem, wofür es eine Berechtigung gibt, sondern damit ist gesagt, dass es gibt für Schirk keinerlei Berechtigung. Sondern die Hujja und die Sultan ist für Tawhid herabgesandt worden, für die Einigung, für das Ein-Gott nehmen und den Ein-Gott-Glauben, den wir praktizieren sollen, woran wir glauben sollen. Also Schirk ist auch etwas, was immer schon durchgehend verboten wurde. Ja, und Ithm auch, die Ulama sagen auch, Ithm ist natürlich auch für alle Arten von Ma'asiyah, von Ungehorsam, jede Art, also auch jetzt nicht nur, dass ihr denkt, nur wenn man das Recht Allahs nimmt, ja, so manche Ulama haben das so erklärt, aber Ithm auch allgemein, jede Art von Ma'asiyah, ja, aber wenn das hier so nebeneinander kommt, Ithm, Walbari, dann ist das eine eher eben, was gegen Allahs Recht geht und das andere eher, was gegen die Menschen, Rechte der Menschen geht, jedes für sich aber alleine genommen ist auch natürlich Sünde und Übertretung allgemein. Und womit endet die Aya? Schaut mal. Allah hat für Haram erklärt, Schirk, ich meine so schlimme Sachen. Ithm, Bari, Schirk, das sind alles so die schlimmsten der schlimmsten Taten. Und womit endet das Ganze? Das ist Haram, dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Über Allah zu sprechen ohne Wissen. Über Allah, das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ja, Allah hat gesagt. Und dann sagt man irgendwas, worüber man gar nicht wirklich weiß, ob Allah das wirklich so gesagt hat. Oder man sagt etwas über Allah, dass er zum Beispiel einen Partner hat oder dass er einen Sohn hat, na'udhu billah, oder dass er ja, das und das bestimmt tun wird und das bestimmt nicht tun wird, ohne dass man ein Wissen darüber hat. Wie auch immer, über Allah zu sprechen ohne Wissen, wird hier in einem Zuge erwähnt mit großen und vernichtenden Sünden. Das sind alles große und vernichtende Sünden. Fawahish, Ithm, Bari, das sind alles Sünden, vor die man sich auf jeden Fall hüten muss. Und in diesem Zuge wird auch gesagt, dass ihr über Allah sagt, sprecht, worüber ihr kein Wissen habt. Ja, und das kann in der Aqida sein, wie die Jahiliyyah Araber machten, wie jeder Mushrik macht. Ja, er spricht über Allah etwas, was nicht so ist. Er spricht ihm etwas ab oder etwas zu, was nicht der Wahrheit entspricht, oder in jedem anderen Kontext über Allah zu sprechen ohne Wissen, ist auf jeden Fall zu vermeiden. Jetzt erinnert euch, wir haben ja über Adam a.s. gelesen, er wurde auf die Erde geschickt, von Anfang an wurde mitgeteilt, dass du wirst nur für eine Zeit auf die Erde geschickt, deine Zeit auf Erden ist nicht für ewig, das ist nicht deine Bleibe, wo du für immer bleiben sollst, sondern dort bist du für eine gewisse Zeit. Und so wie Adam a.s. als Individuum eine bestimmte Zeit hatte auf dieser Erde, haben auch Gemeinschaften und Völker bestimmte Fristen, die ihnen Allah gibt. Und wenn ihre Frist zu Ende ist, dann ist auch ihre Zeit zu Ende und dann wird ein anderes Volk, eine andere Gemeinschaft wird ihnen folgen, die dann eine neue Frist hat. Das ist die Natur, die Gesetzgebung von Allah, so war es schon immer und so wird es auch heute für uns sein. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ, und jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist. Für jede Gemeinschaft, für jede Umma. Und hier ist Umma allgemein gemeint. Wenn wir sagen die Umma, dann meinen wir immer die Folge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hier ist Umma natürlich im wörtlichen Sinne gebraucht, eine Gemeinschaft. Jede Gemeinschaft hat eine bestimmte Frist. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Und wenn nun ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, يَسْتَأْخِرُونَ, also etwas später machen, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, noch sie vorverlegen. Von قَاف دَال مِيم, etwas vornehmen, ja, also vorziehen, sodass es noch schneller kommt. Ja, weder rausschieben noch vorziehen, weder vermeiden noch umgehen. Nichts ist möglich, wenn die Zeit zu Ende ist für ein Individuum oder für eine Gemeinschaft. Ja, und die Gemeinschaft hat, das ist also auch Höhen und Tiefen. Jede Gemeinschaft, so wie ein Menschenleben, ja, es ist jung, dann ja, erreicht es das Reifealter, dann kommt schon langsam das Alter, dann geht es langsam dem Ende zu. Es ist ein Steigen und ein Hinabsteigen. Und solch einen Kreislauf oder ein Ansteigen und Absteigen eben, gibt es eben auch für Gemeinschaften. Ja, dann wenn sie ihr, was die Stärke erreicht, ihren Zenit erreichen und danach eben wieder schwächer werden und irgendwann nicht mehr da sind. Und wie viele Völker auf dieser Erde gab es? Deswegen nochmal, ich kann immer wieder nur sagen, Geschichte ist eines der interessantesten Fächer und meiner Meinung nach auch imanstärkendsten Fächer, wenn es vernünftig natürlich gelehrt oder gelernt wird, weil man genau das dann sieht. Diese Wahrheiten, die Allah uns im Koran berichtet, sieht man dann bezeugt in der Geschichte, im Verlauf dessen, was auf der Erde passiert, das ja stimmt. Wo sind die jetzt? Die Phönizier oder Assyrer oder Babylonier oder wer auch immer, die zu ihrer Zeit die fortschrittlichsten oder mächtigsten oder cleversten und reichsten Menschen ihrer Zeit waren. Aber auch sie konnten diese Lauf der Zeit nicht innehalten. Ja, sie konnten auch das Schicksal nicht abwenden. Wenn es dann kam, konnte es nicht mehr aufgehalten werden. Ja, und diese Zeit des Aufstiegs und des Niedergangs, das ist wahr für jede Generation, für jede Nation, Nation im Sinne von Gemeinschaft, dass sie auch diesem entgegengehen muss. Und das ist dann also auch wahr für uns. Ja, und deswegen soll man sich dessen erinnern, dass man zu Allah zurückkehren wird und sich an seine Gebote halten und sich bewusst sein, dass man hier ist, um geprüft zu werden. Ja, Bani Adama, imma ya'tiyannakum rusulum minkum. O Kinder Adams, wieder werden alle Kinder Adams angesprochen. Natürlich im ersten Kontext sind das jetzt, das war in Mekka, als es offenbart wurde, dass es die Jahiliyyah-Araber werden angesprochen. Aber, so wie das der Wortlaut euch eben klar macht, alle Kinder Adams, alle Menschen, wenn zu euch ya'tiyannakum, ja, gewiss, wenn zu euch kommt, rusulun, das ist Mehrzahl. Ja, Rasulun wäre Singular und Rusulun ist Mehrzahl, ist gebrochener Plural, also unregelmäßiger. Wenn zu euch Gesandte kommen, die von euch selbst sind, also die werden nicht von den Engeln kommen oder von den Dschinn, und oft war es auch so, dass sie eben nicht aus fremden Völkern kamen, sondern aus der Mitte der Gemeinschaft waren, zu der sie auch geschickt wurden. Ja, manchmal war es auch so, dass ein Fremder geschickt wurde, wie zum Beispiel zu Pharaon und den Ägyptern wurde Musa geschickt, der von den Bani Israel war. Aber selbst da, Musa a.s. ist bei den Ägyptern aufgewachsen und konnte ihre Sprache und verstand ihre Mentalität. Also selbst das wird uns berichtet, dass da eben diese Gegebenheit vorhanden war. Wenn zu euch Gesandte kommen, was tun Gesandte? Yaqussuna alaikum ayati. Sie berichten euch, Yaqussuna kann man auch sagen, erzählen, ja? Qassa Al-Qasas heißt ja auch eine Sura, Geschichte, ja. Yaqussuna, sie berichten euch, erzählen euch von meinen Ayat, von den Zeichen Allahs. Was ist dann die Verantwortung des Bani Adams, dass er dann tut, wenn ein Gesandter kommt und ihn von den Zeichen Allahs in Kenntnis setzt? Famanittaqa, dann, wer dann gottesfürchtig ist, wa aslaha, und wer sich dann bessert. Für die gilt dann das Versprechen, fala khaufun alayhim wala hum yahzanun. Für diese nicht soll Furcht über sie sein, oder man kann auch hier sagen, keine Furcht soll über sie sein, wala hum yahzanun, noch sollen sie oder noch werden sie trauern oder traurig sein. Und ihr seht fast, also komplett, vom Sinn her komplett gleich, haben wir diese Aya schon mal in Surat al-Baqarah gelesen. Und das werdet ihr jetzt immer wieder merken, was die Thematik angeht, sind Surat al-Baqarah und Surat al-A'raf sehr, sehr ähnlich. Und das zeigt uns auch, und das zeigt uns eben auch, dass diese Art und Weise des Koran, die uns so viel über uns selber berichtet, ja, der Koran ist ja für uns und soll uns ja recht leiten. Und wir als Menschen scheinen also zu brauchen, dass man uns die wichtigsten Punkte, ja, die Grundprinzipien, worum es geht, ja, so den Kern der Sache, dass der uns immer wieder gesagt wird. Also man schlägt den Koran auf, Surat al-Fatiha, dann macht man weiter und nach ein paar Seiten heißt es schon, schaut mal, darum geht's. Wenn zu euch Rechtleitung kommt, müsst ihr sie annehmen. Darum geht es. Dafür seid ihr auf dieser Erde. Und wer das dann schafft und umsetzt, für den wird es ein gutes Ende geben. Und dann liest man ein paar Suren weiter und in Suratul Araf, fast wortgleich oder fast sinngleich, wird schon wieder dieselbe Botschaft gegeben. Und das ist das, das muss dann auch wirklich tief sitzen. Ja, man sagt ja auch, die Wiederholung macht den Meister. Ja, was immer wieder gesagt wird, immer wieder verinnerlicht wird, das ist, worauf wir unsere Persönlichkeit, unseren Glauben, unser Gebäude des Glaubens, darauf sollte das aufgebaut werden. Das sind so die Grundpfeiler. Wenn die wackeln, dann wackelt das ganze Gebäude. Ja, dieses Bewusstsein, dass wir sind hier, um die Wahrheit zu nehmen, umzusetzen. فَمَنِتَّقَى وَأَصْلَحَ. Und hier seht ihr auch, dass erst heißt es im Plural, إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, zu euch kommt. Ja, Gesandte von euch. Plural, wird zu allen zusammengesprochen. Und dann heißt es aber, also im Singular, فَمَنِتَّقَى, wer dann gottesfürchtig ist. وَأَصْلَحَ, und Besserung bringt. Ja, weil jeder wird im Einzelnen mit ihm abgerechnet werden. Ja, jeder wird individuell zu Allah, alleine zu Allah zurückkehren und abgerechnet werden. Und deswegen gilt es, jeden Einzelnen zu schauen, was er dann mit der Rechtleitung anfängt. Mit der Botschaft der Rechtleitung anfängt. Und Aslaha, das Wort hatten wir auch schon einige Male, sehr, sehr auch zentrales Wort, kommt immer wieder im Koran vor, immer und immer wieder. Taqwa, Islah, das sind so wirklich, ja, wenn das so sitzt, dann hat man schon so viel erreicht. Möge Allah uns zu den Salihin gehören lassen und zu den Muttaqin. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ. Aslaha bedeutet Besserung bringen, das richtig zu machen, was vorher falsch war. Das ist Islah. Das zu reparieren, was vorher nicht in Ordnung war, kaputt war. Das nennt man Islah. Deswegen Sulh sagt man ja auch, wenn zwei Parteien oder zwei Individuen sich vertragen. Also was vorher in Brüchen lag, wird wieder quasi gebunden. Das ist Vertragen. Ja? Und das ist eben Islah, dass er also ablässt auch. Wenn er Taqwa hat, soll er auch ablassen von dem, was er vorher nicht in Ordnung eben gehabt hat, was falsch war an seinen Taten. Wer sich also bessert und bemüht, um sich zu verbessern, der wird zwei der größten Probleme los, die Menschheit kennt, Khauf und Huzn. Furcht vor dem, was noch kommt, und Huzn, Trauer vor dem oder über das, was schon vergangen ist. Ja, was wir in modernen Worten auch Panik vor der Zukunft und Depression über die Vergangenheit. Ja, diese zwei Dinge, die auch den modernen Menschen nicht in Ruhe lassen und nicht ruhen lassen und die auch der moderne Mensch noch keine bleibende Lösung dafür gefunden hat. Wer das erreichen möchte, dass er keinen Khauf mehr hat und keinen Huzn mehr hat, der soll Taqwa und Islah in sein Leben etablieren. Um sich vor diesen zwei Problemen zu schützen, vor Khauf und Huzn, und an anderen Stellen im Koran haben wir auch gelesen, Ram, also diese Trauer, Sorge, ja, davor auch. Und wirklich, wenn ihr mal schaut, das sind die zwei Probleme, egal wie reich und gesund und gesegnet jemand zu sein scheint, wer diese zwei Dinge hat, oder sogar nur eins davon, sagen wir mal Depressionen, ja, das hüllt diesen Menschen von innen aus. Das ist eine Hülle, die außen vielleicht glänzt sogar, ja, und prunkt und ganz toll wirkt, aber innen ist nichts vorhanden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer das schon mal erlebt hat oder darüber gelesen hat, was Trauer und Depression oder Niedergeschlagenheit, jetzt im extremsten Form eben Depression oder Ähnliches, oder Furcht vor der Zukunft, ständig in Sorge leben, immer Angst haben, da kannst du haben, was du willst. Du siehst das alles dann nicht mehr. Ja, und wer das loswerden will, und vor allem in Akhira loswerden will, wo es ja bleibend dann so sein wird, der soll dieses eben tun, Taqwa und Islah in sein Leben etablieren. Islah ist übrigens auch Gegenteil von Fasad. Ich habe euch ja letztes Mal auch gesagt, wäre schön, wenn wir sammeln mal, wen Allah alles nicht liebt, was im Koran gesagt wird. Und da haben auch einige von euch ganz, ganz schöne Listen zusammengefasst. Und da war ja auch eines dabei, dass er eben, Allah liebt nicht die Mufsidin. Und er liebt nicht Al-Fasad. Ja? Und Islah ist eben Gegenteil von Fasad. In guten Dingen eilen, sich fürs Gute einsetzen. Das Ablassen von Unordnung, Korruption und Fasad. ob das mit der Zunge ist, dass du Streit machst zwischen zwei Parteien oder Leute aufhetzt oder Unruhe verbreitest in Moscheegemeinschaften, ja, egal was, vom kleinsten bis zur oder niedrigsten und bis zur höchsten Ebene, alles lassen, was zu Fassad führt, in Beziehungen, in der Nahrung, ja, irgendwo Fassad verbreiten. Gegenteil davon wäre Islah, das Gute wollen, das Gute herbeiführen wollen. Möge Allah uns zu diesen Menschen gehören lassen. Und das kommt nicht so durch Behauptungen. Ja, dieses Islah, diese Besserung, die wird nicht hergestellt, indem man behauptet, man gehört zu den Muslimin. Weil das haben nämlich die Munafiqin gemacht. Ja, wenn ihnen gesagt wird, was haben wir gelesen in Surat al-Baqarah? Wenn ihnen gesagt wird, macht doch kein Fassad auf Erden, sagen die, nein, wir sind doch die, die Islah machen. Also diese Behauptungen, diese Lehren, davon lieber ablassen und die Taten für sich sprechen lassen. Ja, diese Behauptungen sind, dafür sind die Gläubigen nicht unbedingt bekannt, dass sie ständig immer irgendwas behaupten, sondern sind eher Männer und Frauen von Taten. Und Taqwa, natürlich haben wir schon so oft besprochen, Taqwa ist natürlich sich an die Gebote Allahs halten, Allah bewusst sein, dass er eben, ja, was ihn erzürnt und was ihn eben, was ihn zufrieden stellen würde. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Kibr ist auch ganz großes Thema hier in den nächsten paar Ayat und in dieser Sura allgemein. Und diejenigen, die unsere Zeichen der Lüge bezichtigen, für Lüge erklären. Und nicht nur das, und sich ihnen gegenüber, wem gegenüber? Den Ayat von Allah, den Zeichen Allahs gegenüber, ob sie jetzt im Koran stehen oder die Zeichen in der Schöpfung. Ja, die Wahrheit, die überall zu sehen ist, das sind auch Zeichen von Allah. Was immer ein Zeichen von Allah ist, ihnen gegenüber ist istikbar, also wastakbaru, sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten. Was ist mit diesen? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Das sind die Gefährten des Feuers. Mit Feuer ist immer das Höllenfeuer gemeint. Sie werden darin ewig bleiben. Möge Allah uns bewahren. Ja, und das sind, diese Taten sind so hässlich und so verheerend, dass sie zu so einem hässlichen und verheerenden Ergebnis führen. Nochmal, genau so ähnliche Ayat haben wir auch nach der Geschichte von Adam a.s. in Surat al-Baqarah gelesen. Also wieder, zentrales Thema, immer wieder, alle paar Suren, immer wieder wird das Zentrale nochmal gesagt. Und das ist dieser erzieherische Aspekt des Koran. فَمَنْ أَظْلَمُ. Wer ist ungerechter? Das ist eine Frage, die sagen soll, das ist das größte Unrecht, wer das tut. Nämlich was? Mimman iftara, als der, der ersinnt, alallahi, gegen Allah, kadhiba, eine Lüge. Das ist das größte Unrecht, gegen Allah eine Lüge zu ersinnen. Ob das in der Form von Schirk ist oder in irgendeiner anderen Form, gegen Allah etwas zu sagen, was nicht der Wahrheit entspricht. Oder kadhaba bi ayatihi gegen oder seine Zeichen Ayat für Lüge erklärt, der Lüge bezichtigt. Das ist der größte Dhulm mit sich selbst, ja, und auch der größte Dhulm mit den Ayat von Allah. Was war nochmal Dhulm? Wie ist das definiert? Dhulm ist wörtlich mindern, ja, und das Recht mindern von etwas. Die Ayat von Allah haben das Recht, dass sie als Wahrheit, als Wegweiser angenommen und erkannt werden. Wer das nicht tut, der hat den Ayat das Recht genommen und Dhulm gemacht. Ja? Also Dhulm, wie wir uns das immer vorstellen, dass es nur Unrecht ist, also im Sinne von Unterdrückung. Ja, das ist ein Aspekt von Unrecht. Aber es gibt viele Arten von Unrecht. Es gibt Unrecht mit Allah, dass du ihm das Recht nicht gibst, dass er alleine angebetet wird. Ja, und das heißt hier eben also, keiner ist ungerechter als der, der gegen Allah lügt oder seine Ayat der Lüge bezichtigt. Für diese wird es dementsprechend auch Strafe geben. Ja, und über diese heißt es, Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Jene, die also so lügen und über Allah lügen, über die Zeichen lügen, ja, es wird ihr Anteil vom Buch sie erreichen. Mit ihr Anteil vom Buch ist gemeint, das, was für sie geschrieben ist, in ihrem Taqdir, in ihrem Schicksal, in der wohl aufbewahrten Tafel, in dem Buch, wo alles niedergeschrieben ist, wer was und wie viel bekommt. Also ihr Schicksal, ihr fester Anteil, was für sie festgelegt ist, das wird sie schon erreichen. Also im Leben werden sie essen und trinken und dies und das, aber das wird ihnen nicht nützen, denn sie werden kurz genießen und lange bestraft werden. Das ist die eine Bedeutung. Andere sagen, Nasibuhum minel kitab. Nasib, das Wort hatten wir schon. Nasib heißt Anteil, also ein Teil, der für dich festgelegt wurde. Nasib. Deswegen sagt man ja auch in manchen Sprachen Nasib zum Schicksal. Ja, Anteil, das ist mein Anteil. Ja, aber wörtlich heißt es Anteil oder festgelegter Teil. Andere sagen auch Schicksal, aber allgemeiner, dass ihr Schicksal von was an Gutem und an Schlechtem für sie geschrieben ist, wird sie erreichen. Ja, und das ist ja auch wahr, dass bei Allah natürlich schon festgelegt ist, wer von uns, Allah beschütze uns, in das Höllenfeuer eingehen wird und wer von uns Paradies, zu den Paradiesbewohnern gehört. In Allahs Wissen ist das schon enthalten. Und es ist schon festgelegt und festgeschrieben. Deswegen Omar radiallahu anhu pflegte diese Dua zu machen, dass, oh Allah, wenn ich bei dir von den Unglückseligen geschrieben bin, dann ändere diese Schrift und schreibe mich unter den Glückseligen. Ja, denn Allah kann das natürlich machen. Ja, aber das ist eben dieses Verständnis, dass Allah eben nicht der Aktion bedarf, um zu wissen, dass etwas ist. Ja, sondern Allahs Wissen ist natürlich erhaben über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft und dem, worin wir Menschen eben gefangen oder gebunden sind. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr simplifizieren. Das Thema Schicksal ist natürlich eines der kompliziertesten Themen der islamischen Wissenschaften und es wurden Bücher darüber geschrieben. Viele Sekten gibt es sogar im Islam, die an diesem Thema irregegangen sind. Und das ist ein sehr kompliziertes Thema, aber für unser Niveau hier reicht, wenn wir das so verstehen, dass das das vorausgehende Wissen von Allah ist, was er eben festgelegt und festgeschrieben hat. Aber natürlich wissen wir, dass letztendlich auch nichts ohne die Erlaubnis von Allah und den Willen von Allah passiert und Allah weiß es am besten. Ja, für uns gilt es hier in diesem Leben, wir werden geprüft und wir sollten das Beste versuchen, um die Zufriedenheit Allahs zu erreichen und Dua machen, dass Allah uns nicht zu den Unglückseligen gehören lässt. Ja, diese wird also ihr Anteil vom Buch, sprich Schicksal, ja, was immer für sie geschrieben ist, erreichen. Sie werden also in Dunya ihren Anteil bekommen, genießen, was immer für sie geschrieben ist, aber es wird ihnen nicht nützen, denn sie werden, wie ich vorhin gesagt habe, kurz genießen und lange bestraft werden. Warum? Weil sie eben zu den Leugnern gehörten. Und das zeigt uns eben auch, dass die Versorgung in Dunya nicht ein Zeichen von der Zufriedenheit Allahs ist. Ja, und das hat sich ja auch in manchen Köpfen so festgelegt, je reicher oder, wie sagt man, materiell gesegneter jemand ist, desto zufriedener muss Allah also mit ihm sein. Das muss nicht so sein. Ja, es kann sein, dass das eine Art von Segen oder schon eine schnelle Belohnung von Allah ist für jemanden, das mag sein. Es kann aber auch sein, dass dieser gerade aufs Heftigste geprüft wird. Ja, und genauso auch, Armut ist kein Zeichen von Unzufriedenheit Allahs. Allah bewahre, wie viele Propheten waren arm oder sogar krank während ihrem Leben? Ja, also auch dieses Bild vom Leid, was jetzt auch so der moderne Mensch hat, das Leid ist quasi jetzt ein im Stich lassen Gottes, ja, dass Allah uns quasi im Stich gelassen hat, na'udhu billah, ja, und Leid wäre jetzt durch und durch schlecht. Leid ist natürlich nicht wünschenswert, aber der Gläubige hat trotzdem noch, er findet Sinn auch im Leid. Er wünscht es sich nicht, ja, und wünscht es sich auch keinem anderen, dass er leiden soll. Aber wenn es nun mal passiert, dass Leid herabkommt auf einen, dann findet er auch darin Sinn und er zürnt dann nicht mit Allah. Er ist nicht unzufrieden mit Allah, weil er mal leiden muss. So sollte der Gläubige denken. Ja, und diese schlechte Wann über Allah, was sich bei dem, der eben einen schwachen Glauben hat oder gar keinen Glauben hat, sich dann einschleicht, davon sollte man sich fernhalten. Zuflucht suchen wirklich. Ja, es gelangt zu ihnen, was an Rizq und so weiter, Khair und Schar, für sie geschrieben ist, aber letztendlich werden sie dem begegnen müssen, was sie mit ihren eigenen Händen erworben haben. Ja, bis wann werden sie ihren Anteil genießen? Hatta ida ja'athum rusuluna, bis dass zu ihnen unsere Gesandten kommen. Hier sind die Gesandten, die gemeint sind, der Todesengel und seine Helferengel, über die wir schon einige Male besprochen haben. Wir haben auch längere Hadithe da schon zitiert. Ich denke, in Surat An-Nisa hatten wir das auch schon mal, das Thema. Bis dass der Todesengel also zu ihnen kommt. Was macht der Todesengel mit seinen Helfern? Yatawaffawnahum. Sie berufen sie ab. Sie nehmen sie voll und ganz. Ja, yatawaffa heißt ja voll und ganz nehmen. Waffa ist die Treue. Ja, wenn man voll und ganz jemanden zurückgibt, wofür man einsteht. Wenn man voll ergeben ist, kann man auch sagen, jetzt im Sinne von Wafa. Aber yatawaffa eben voll und ganz nehmen. Yatawaffawnahum von Wafa, ja, ist das Wort. Sie nehmen sie, sprich, sie berufen sie ab, sie lassen sie sterben, ist damit gemeint. Ja, sie lassen sie sterben, hum, sie. Qalu, was sagen sie? Einama kuntum tad'una min dunillah, wo ist das, was ihr außer Allah anzurufen pflegtet? Und ich meine, die Engel wissen ja, dass das ja gar nicht existent ist, diese ganzen Schurakar und Götzenbildnisse und so weiter. Das heißt, die fragen ja wirklich um hier die Hilflosigkeit und das Alleinsein dessen, der dann gerade stirbt und ohne jede Hilfe jetzt dasteht, weil Allah hat er ja abgelehnt als Hilfe und hat sich auf andere verlassen, um das nochmal zu unterstreichen. Ja, weil derjenige, der stirbt, der muss jetzt echt nochmal suchen und nochmal zugeben, dass ja stimmt, die sind alle weg. Also ihr seht, wie hier die Reue und die Wahrhaftigkeit dieses Moments nochmal in HD wirklich nochmal präsentiert wird, muss ich mal sagen. Ja, also wirklich in Farbe und Großbild nochmal gezeigt wird, dass ja, hier, das ist das, was ihr für euch gesammelt habt. Nichts. Es ist nichts da. Alles, was ihr, worauf ihr euch bis jetzt gestützt habt, ist alles weg. Wo ist das, was ihr bis jetzt außer Allah anzurufen pflegtet? Und was für eine Gnade Allahs, dass er uns im Koran darüber schon berichtet, damit wir uns vorbereiten können und uns schützen können vor diesem großen Moment der Reue, des Bereuens, der Tragik, des Alleinseins. Möge Allah uns bewahren. Qalu, ja, was sagen sie dann? Qalu, dallu anna. Die sind uns entschwunden. Dallu heißt wörtlich, die sind verloren gegangen. Die sind weg, sind verloren. Wir wissen nicht, wo die sind. Washahidu ala anfusihim. Und dann bleibt ihnen nichts anderes übrig. Sie zeugen gegen sich selbst. Wie schlimm muss das sein? Ja? Und das sind ja die, über die sonst im Koran immer gesagt wird, dass die immer tausend Ausreden haben. Ja, unsere Väter haben das gemacht. Wir machen das, weil die Kleider sündhaft sind. Deswegen ziehen wir die aus. Was ist daran schlimm? Wir glauben dir nicht, weil die armen Leute dir nur folgen. Immer irgendeine Ausrede. Und jetzt, washahidu ala anfusihim, sie müssen gegen sich selbst Zeuge, schaut mal, gegen sich selber Zeugnis ablegen. Was für ein Zeugnis? Annahum kanu kafirin. Gewiss, sie waren Glaubensverweigerer, Wahrheitsbestreiter, Ungläubige, Undankbare. All das sind die Bedeutungen von Kafir. Möge Allah uns bewahren. Ja, und was wird dann mit solchen getan werden, was wird ihr Ergebnis sein? Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Er, und damit ist wohl Allah gemeint, wird sagen, tretet ein unter die anderen Gemeinschaften. Was für Gemeinschaften? Qad khalat min qablikum, die vor euch schon davon gegangen sind. Ihr seid nicht die Einzigen, die geprüft wurden. Ja, vor euch wurden auch andere geprüft und auch die haben denselben Fehler gemacht, den auch ihr gemacht habt. Ihr hättet ja von deren Beispiel lernen können, fällt mir jetzt gerade ein, auch wenn ich das lese. Dass so viel, der Mensch hat so viel Geschichte, ja, wo er mal schauen kann, dass ja stimmt, da ist schon mal sowas passiert, da ist schon mal sowas passiert. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, nicht, dass mir auch sowas passiert. Qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi, von den Jinn-Gemeinschaften, die vor euch waren, und von den Ins-Menschen-Gemeinschaften, die vor euch waren. Und die haben alle denselben Fehler gemacht und die sind finnar im Höllenfeuer. Und geht ihr jetzt auch da rein. Dort müsst ihr hin. Das ist eure Bleibe. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Jetzt in den folgenden Zeilen wird Allah für uns den Zustand derer beschreiben. Möge Allah uns davon fernhalten, so dass wir noch nicht mal dessen Geräusche und dessen Rauch und nichts davon wahrnehmen. Den Zustand derer beschreiben, die im Höllenfeuer sind, wenn sie gerade eingehen. Ja, das ist ja so, wenn viele Leute in so einen engen Raum eingehen. Ja, und dann noch eine Gruppe Leute und noch eine Gruppe Leute, wie so ein Aufzug, ja. Und da kommen immer weiter Leute rein und immer weiter. Und die vorne sind, die werden immer weiter eingequetscht, ja. Und die werden immer nervöser und dann fangen schon die ersten an zu schimpfen. Dann wird man auch noch ruppiger, dann fangen die ersten Ellbogen an rauszukommen. Bis dann irgendwann vielleicht sogar eine Massenpanik ausbricht. Warum? Weil da, ja, das, ich sag nicht, dass es genauso ist jetzt in Jahannam. Ja, in Jahannam werden wir gleich lesen, wie das aussieht. Aber euch, um nur darzustellen, was für eine Situation das wohl ist. Ja, wo die leiden, sich gegeneinander wenden, weil sie eben leiden. Ja, die leiden, sich gegeneinander wenden. Es gibt ja auch andere Situationen, wo die, die leiden, zusammenarbeiten. Ja, aber hier haben wir das Szenario, die, die leiden, das sind die Verlierer, immer können, wie so nach einem Spiel. Ja, nach so einem, was weiß ich, irgend so ein Sportspiel. Ja, was sieht man oft? Die, die verloren haben, die fangen an miteinander zu schimpfen. Ja, was hast du gemacht? Du hast was falsch gemacht. Die fangen an zu streiten. Und die Sieger, die fallen einander in die Arme. Ja, obwohl da bestimmt auch ein paar Fehler passiert sind. Aber ja, so ungefähr, das sind jetzt so Beispiele, damit ihr euch auf diese Szene jetzt, die uns dargelegt wird, ein bisschen einstimmen könnt. Kullama dachalat, kullama heißt jedes Mal. Kulla, ma, das war eigentlich kull und ma, das wurde zusammengelegt. Kullama dachalat, jedes Mal, wenn eine Gemeinschaft eintritt, Ummatun. Was macht sie dann? La'anat uchtaha, verflucht sie wörtlich ihre Schwester. Mit der Schwester ist gemeint ihre die Umma, die ihr vorhergegangen ist. Ja, also Schwester in dem Sinne, weil sie so viel gemeinsam haben. Ja, die werden beide bestraft, die sind beide gleichwohl in Dunya auch gewesen, selbe Fehler gemacht. Also Ucht, Schwester, um ihre Gemeinsamkeit zu beschreiben, gemeint ist damit die Gemeinschaft, die vor ihr reingegangen ist. Ja, verflucht sie die vorhergehende, bis das, hatta idha daraku fiha, bis das, wenn sie dann alle darin eingeholt werden. Idaraku kommt von Dal Ra Kaf. Das hatten wir schon als wir über die Munafiqin gesprochen haben. Gewiss, die Munafiqin sind fi Darkil Asfali minan Nar. Die Munafiqin sind in der untersten Stufe des Feuers. Ja, da hatten wir das Wort schon mal. Daraka heißt Stufen, die nach unten führen. Idrak heißt auch etwas verstehen, im Sinne von etwas erfassen. Also, dass man wirklich die unterste Schicht von etwas, ja, da tief durchgedrungen ist, wissensmäßig und das erfasst hat, verstanden hat. Also Idrak ist viel mehr als nur informiert werden, ja, oder sogar wissen. Idrak ist wirklich etwas tiefgründig verstehen. Ja, das kommt alles von derselben Wortwurzel. Idaraku heißt dann eine Schicht über die andere, bis das alle aufeinander sind. In Jahannam. Eine nach der anderen. Übereinander geschichtet. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns davor bewahren, bis dass sie alle dann sich gegenseitig eingeholt haben, fiha jami'an, alle, qalet ukhrahum, sagt dann die letzte von ihnen, li'ulahum, zu der ersten. Die letzte Umma, die reingekommen ist, sagt dann zu der ersten, Rabbana, unser Herr, ha'ula'i adalluna, die sind das gewesen, die uns in die Irre geführt haben. Fa'atihim adhaban di'fan, so gib ihnen die doppelte Strafe. Di'f heißt doppelt, man kann auch sagen mehrfach. Aber der ist eigentlich, wenn etwas nochmal, das Gleiche nochmal draufkommt, gib ihnen die doppelte, die mehrfache Strafe minan nar, von dem Höllenfeuer. Also die machen für da noch im Höllenfeuer, schaut mal, wie die reagieren auch. Aber das spricht auch ja dafür, wer da überhaupt im Höllenfeuer landet, ja, was das für Art von Menschen sind, die in der Strafe noch drauf aus sind, dem anderen noch mehr auszusetzen, ja, noch eine auszuwischen. Ja, so ungefähr, machen sie Dua noch zu Allah, dass Allah gibt denen doppelte Strafe. Warum? Weil das sind die gewesen, wegen denen wir irre gegangen sind. Ja, so wie es ja immer Führer gibt und Folger. Ja, die es vorgemacht haben, wenn zum Beispiel manche sagen, ja, dieses Ritual gibt es schon seit Generationen, dann irgendjemand hat das ja als erstes eingeführt. Und denen ist man gefolgt. Ja, und über diese sagt man dann, die haben uns das vorgemacht, die haben uns irre geführt, gibt denen das Mehrfache. Gibt denen doppelte Strafe. Und sie selber werden auch bestraft, weil sie hätten ja auch nicht folgen müssen. Allah sagt, qala, oder es heißt, qala li kullin di'fun, walakin la ta'lamun. Er sagt, jeder bekommt das Mehrfache. Denn jeder hat ja auch, wenn er einerseits gefolgt ist, war er aber auch andererseits ein schlechtes Beispiel für andere. Ja, also jeder hat einerseits selber Schlechtes getan und war durch sein Handeln ein schlechtes Vorbild, ein Führer in dem Sinne für andere. Jeder bekommt das Mehrfache, aber ihr wisst es nicht. Also ihr alle werdet schon gerecht bestraft werden. Waqalat ulahum li ukhrahum, und die erste von ihnen sagt zu der letzten, fama kana lakum alayna min fadl. Ihr habt doch uns gegenüber keinen Vorzug. Also warum solltet ihr jetzt weniger bestraft werden? Ja, ihr habt doch keinen Vorzug. Fadhuqul adhaba bima kuntum taksibun. So kostet die Strafe für das, was ihr verdient habt. Und da sieht man eben, wie sie in Jahannam noch sich gegenseitig beschuldigen und sich gegenseitig das Schlechteste wünschen und sich, also schlimm. Schlimm, also ganz schlimm. Und daraus finde ich, kann man echt auch lernen, dass solche Leute, die in Jahannam noch sich so benehmen und sich wahrscheinlich in Dunya auch so ähnlich benommen haben, ja, immer ist es der andere schuld und der soll noch mehr bestraft werden und dem soll es noch schlechter gehen als mir. Ja, so diese Charakterart von Mensch, so wollen wir in dieser Dunya auch schon nicht sein. Und möge Allah bewahren, dass wir im Jenseits zu diesen gehören. Das übrigens auch ist ein zentraler Punkt von dieser Sura, dieser Streitpunkt. Ja, in Arabisch sagt man Sira. Diese Ringen, ja, das Ringen von Wahrheit und Nichtigkeit miteinander. Oder hier eben in dem Fall von zwei Parteien miteinander, ja, die weniger bestraft werden angeblich mit denen, die mehr bestraft werden sollen, ja. Und dieses Ringen von zwei Elementen miteinander, Adam und Shaitan, Haq und Batil, die Jahannamiyun miteinander. Sogar in Akhira, die Gemeinschaften, ja, dieses Ringen miteinander, das ist wirklich die Natur dieser Dunya. Sogar übertragen in Jahannam wird das sogar noch weitergeführt, hier in diesem Kontext, wie wir gesehen haben. Das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, auch von dieser Sura und von unserem Leben. Ja, und das Thema kommt auch öfters im Koran vor, dieses Folger- und Führerphänomen, ja, dass der Folger dann irgendwie meint, ich war ja gar nicht schuld, und Allah aber sagt, doch, deine Schuld war im Folgen. Und seine Schuld war eben, dass er geführt hat. Und der führt, der kriegt auch wirklich Strafe für das, was er anderen vorgelebt hat, plus die Strafe für das, was er selber falsch gemacht hat. Und in dem Sinne kriegt er wirklich doppelte Strafe. Ja, Allah sagt auch im Koran in einer anderen Ayah: قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى. Diejenigen, die hochmütig waren, sagen zu denen, die unterdrückt, schwach waren: Das haben wir euch abgehalten von der Rechtleitung, nachdem sie zu euch gekommen war. Nein, ihr vielmehr wart ihr selber Verbrecher. Ja, also diese Argumentation miteinander, die werden wir noch einige Male im Koran lesen, wo diejenigen, die eben Führer waren, sich auf einmal abwenden, lossprechen und sagen: Wir hatten doch damit gar nichts zu tun. Ihr hättet uns ja nicht folgen müssen. Ja, und bevor es so ist, dass man jemanden so sehr folgt, bis dass er dich zum Abgrund führt und sich dann irgendwann von dir loslöst und losspricht und dir eben keine helfende Hand mehr reicht, sollte man sich jetzt schon überlegen, wem man folgt, wem man so viel Vertrauen schenkt. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.